Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Der chinesische Aktienmarkt ist für Schweizer Anleger eine hervorragende Möglichkeit, Risiken im Portfolio zu verteilen, um von der Dynamik und Innovationskraft des Landes zu profitieren. Am einfachsten erfolgen die Anlagen nicht direkt, sondern durch spezialisierte Anlagefonds. Entdecken Sie den HSZ China Fund, eine einzigartige Anlagemöglichkeit in der Schweiz domiziliert und zugelassen. Dieser Fonds bietet Zugang zum chinesischen Aktienmarkt mit aktivem Management und höchster Transparenz nach Schweizer Recht unter FINMA-Aufsicht. Was macht den HSZ China Fund besonders? Das Management erfolgt aus Hongkong, dem Tor zu China, durch ein lokales Team. Die HSZ Group als Fondsmanagerin steht unter Schweizer Leitung und ist seit über 25 Jahren in Schweizer Besitz, wodurch Werte wie Top-Qualität, Verlässlichkeit, Vorsicht und solides Risikomanagement gelebt werden. Der Fonds ist fokussiert und hält maximal 25 Aktien von unternehmerisch geführten Firmen in China, zurzeit mit Schwergewicht auf künstliche Intelligenz, Halbleiter, Robotik, Automation und inländischem Konsum. Der HSZ China Fund bietet Anlegern echtes Wachstumspotenzial und Diversifikation verbunden mit der Sicherheit, für die Schweizer Qualität steht, profitieren sie von erstklassiger Performance, Schweizer Regulierung, Transparenz und Expertise, kombiniert mit regionalem Marktwissen im dynamischen China. Fragen Sie Ihre Bank oder Ihren Finanzberater nach dem HSZ China Fund. Erleben Sie Schweizer Werte, Hongkonger Dynamik und direkten Zugang zu Chinas Unternehmertum vereint in einer einzigen Anlage. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Weltwoche Livestream nächste Woche, Mittwoch, 29. Oktober auf www.weltwoche.ch/live und auf unserem Weltwoche YouTube-Kanal um 18 Uhr geht's los. Wenn Sie live in der Sendung dabei sein wollen, mir eine Frage stellen, mich kritisieren oder mit mir diskutieren möchten, schreiben Sie uns an fragen@weltwoche.ch oder über das Formular auf www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sie ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns. Ich freue mich am Mittwoch, dem 29. Oktober, Livestream. Gestern habe ich vergessen, in der Schweizer Ausgabe etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich war am Montagabend zum Start an den Swiss Indoors in Basel. Das ist das große Schweizer Tennisturnier mit Tradition, organisiert durch den unermüdlichen, unverwüstlichen und großartigen Roger Brennwald, der das sprichwörtlich aus dem Nichts entwickelt und aufgebaut hat. Und dieses Turnier hat sich international höchstes Ansehen erworben. Da sind natürlich die Stars der Jahrzehnte aufgetreten. Und der Turnierdirektor Brennwald hat immer wieder ein ganz feines Näschen und eine glückliche Hand bewiesen, auch im Entdecken von Talenten. Zum Beispiel vor unvordenklichen Zeiten kam da zu einer Wildcard, das heißt als Gastspieler gewissermaßen noch in letzter Minute aufgeboten, ein gewisser Boris Becker, der dann tatsächlich wenige Monate später das Turnier von Wimbledon gewann und fortan in der obersten Tennisstratosphäre zugange war. Und dieses Turnier beeindruckt, und es hat mich ganz persönlich und speziell beeindruckt, durch die Akribie der Organisation und eben auch dadurch, wie mit immer neuen Schraubendrehungen, das optimiert wird, noch ein bisschen besser. Also ähnlich wie ein Tennisspieler auf höchstem Niveau, ein Federer, ein Nadal oder wie sie heute heißen, Alcaraz und Sinner etc., wie die Tenniscracks auf diesem Niveau schraubt auch der Roger Brennwald immer wieder da ein bisschen, dort ein bisschen, um noch mehr, um ein noch optimaleres Optimum herauszuholen. Und fantastisch ist auch, wen man dort so alles trifft. Das ist natürlich auch ein Stelldichein der Sportprominenz. Zum Beispiel habe ich gesehen, den Adrian Knupp, den früheren Torschützen und Topstürmer unserer Schweizer Fußballnationalmannschaft. Unvergessen seine Tore an der WM 1994, unter anderem, ich glaube, gegen Rumänien hat er damals zugeschlagen, immer noch topfit und jugendlich federnd aussehend. Dann Bernhard Russi, das Schweizer Ski-Urgestein aus dem Gotthard-Massiv, Kanton Uri, der große positiv und sympathische Sympathie-Charismatiker des Schweizer Sports, Alpinsports. Aber auch darüber hinaus hat er sich große Akkoladen erworben und verdient. Unternehmer sind dort, tolle Firmen wie zum Beispiel Rado, der Zeitmesser, der da auftritt in Erscheinung als wichtiger Partner des Turniers, übrigens der Tennissport, ganz wichtig für die Uhrenbranche, nicht nur in Basel, sondern weltweit. Also dieses Tennisturnier ist ein Lichtblick und auch ein Juwel in dieser heutigen Zeit mit einer eben wirklich ganz exzellenten, fantastischen Organisation unter Roger Brennwald. Das musste einmal ausgiebig gewürdigt werden. Auch die Spiele übrigens am Montag waren intensiv. Am Abend der junge Schweizer Henry Bernet, der da forderte, den tschechischen Spieler Jakub Menšík, der da ganz hervorragend vielleicht sich sogar anschickt, in die oberste Top 10 vorzudringen, ist, glaube ich, jetzt Nummer 19. Jakub Menšík hat gerade ein Turnier gewonnen, obwohl er eigentlich kurz davor noch verletzungsbedingt glaubte, gar nicht spielen zu können. Dann hat er einige der ganz Großen besiegt. Ein intensiver Match mit dem jungen 18-jährigen Schweizer gegen den ihm dann doch überlegenen Spieler, aber toll auf diesem Niveau, wie er da sich dann noch einen zweiten Satz erkämpft hat, beziehungsweise einen dritten Satz erkämpft hat, ganz großes Tennis, die Swiss Indoors in Basel. Zu den aktuellen Nachrichten. Der Gipfel zwischen dem amerikanischen Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Putin in Budapest ist vorerst verschoben, auf Eis gelegt. Etwas unterschiedliche Bewertungen da in den Vereinigten Staaten, heißt es, dieser Gipfel sei gewissermaßen nicht gecancelt worden, aber doch jetzt vorderhand kein Thema. In Russland ist eher von intensiven Vorbereitungen die Rede, ohne noch fixen Zeitpunkt. Das wird natürlich in den Schweizer Medien vor allem kommentiert als Beweis für die sture Friedensunwilligkeit des Kriegstreibers und Kriegshetzers im Kreml. Wir sehen das ja etwas, würde sagen, differenzierter und weniger moralistisch aufgeladen. Ich finde das ja sowieso trivial, eigentlich banal, immer da wieder so moralische Bekenntnisse abgeben zu müssen. Ja, sie sind also auch gegen einen Krieg. Sie finden auch, das sei ein Angriffskrieg und so weiter. Es ist ja fast nicht möglich, anders als in dieser formelhaften, gestanzten Sprache über diesen Krieg zu reden. Aber das ist eben die falsche Art und Weise, weil man, ist ja logisch, dass wir Schweizer und dass man ganz generell es verurteilt, wenn ein Land in ein anderes einfällt. Das ist immer zu verurteilen, aber danach ist eben nach der ersten emotionalen Empörung ist dann das Hirn wieder einzuschalten und nach den Ursachen zu fragen und vor allem nach den Auswegen. Und wenn Sie Auswege suchen wollen aus einem Konflikt, dann hilft dieser Moralismus, dieser Verdammungs-, Verunglimpfungs- und Dämonisierungsmoralismus überhaupt nicht weiter. Das hat der amerikanische Präsident Trump begriffen, das hat er auch seinen EU-Kollegen und auch vielen in der Schweiz voraus. Darum haben sie ihn auch nicht gern. Und in Europa ist die Stimmung sowieso so gestrickt und so gewickelt, dass man es irgendwie nicht zu verkraften scheint, dass da jetzt verhandelt wird. Und insgeheim, so lese ich das, freut man sich geradezu, dass dieses Meeting nun vorderhand nicht stattfindet. Was ist daraus abzulesen? Im Grunde das, was ich Ihnen schon seit Monaten sage. Russland ist im Begriff, wenn auch zu horrenden Kosten. Wir wissen auch nicht, wie lange sich die Russen das leisten können. Ewig können sie da auch nicht weitermachen. Aber die russische Wirtschaft hat sich als sehr resilient erwiesen, als viel robuster, als man gedacht hat. Und auch da, die Medien versuchen da immer etwas abfällig, sich die Schuhe abputzend darüber hinwegzugehen. Dabei haben sie sich ja fundamental geirrt, weil man glaubte, dass hier alles sozusagen auf tönernen Füßen gebaut sei und Russland militärisch zu besiegen. Ich bin da einfach etwas skeptischer. Auf jeden Fall sehen wir, dass die russische Seite nicht unbedingt verhandeln muss. Und hier ist natürlich auch etwas Oberflächlichkeit im Spiel, vielleicht auf Seiten der Amerikaner, die möglicherweise geglaubt haben, mit ein paar Telefonen und guten Worten könne man diesen Krieg beenden. So einfach ist das nicht. Und für Russland, so habe ich das mitbekommen, auch durch viele Gespräche, geht es einfach darum, die aus ihrer Sicht Bedrohung der Ukraine auszuschalten. Eine Bedrohung, die auch tatsächlich sich gegen russischsprachige Minderheiten in der Ukraine gerichtet hat. Die Russen sehen das so, dass sie hier gewissermaßen einen Befreiungskrieg führen. Wir müssen uns nicht dazu verhalten. Das ist ihre Sichtweise. Und das ist die Betrachtung, die auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, wenn wir sehen, dass dieser Krieg in der Ukraine eine lange Vorgeschichte hat, eine Vorgeschichte der NATO-Osterweiterung in die der versuchten und auch faktischen in dieses Land, der Intervention bei einem Staatsstreich 2014, dann bürgerkriegsähnliche Zustände mit 14.000 Toten, vor allem im Osten, russischsprachige Bevölkerung. Das ist nicht einfach nur ein Vorwand und eine Einbildung jetzt der russischen Staatsführung, wenn man sagt, hier helfen wir auch unseren, wenn man so will, Expats oder den uns kulturell noch enger verwandten und verschwägerten und verbundenen Ukrainern. Also das ist ein komplexes Ding im Zusammenhang mit der einst sich darüber hinaus erstreckenden Sowjetunion, komplex, und da muss man eben entsprechend auch eine Lösung finden. Die Russen auf jeden Fall gewinnen militärisch im Moment, wenn auch nicht so, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, aber dass Putin eben jetzt auch auf Zeit spielt, zeigt ihnen, dass er nicht unbedingt verhandeln muss, ist kein Zeichen von Schwäche, eher ein Zeichen von Stärke. Das lesen Sie so natürlich in den Medien nicht. Ist meine persönliche Einschätzung aufgrund von vielen Gesprächen mit zahlreichen Beteiligten. Der französische Präsident Sarkozy ist ins Gefängnis jetzt gegangen, mit seiner Gattin auf dem Weg dorthin, auch von den Medien gesehen und fotografiert, symbolträchtige Bilder. Er sieht sich als Verfolgter, als Justizopfer und gedenkt nun auch ein Buch zu schreiben. Seine Anwälte sind derweil dabei, ihn schon wieder auf freien Fuß zu setzen. Also nicht frei, sondern gewissermaßen in einer Freigang-Haltung der Haft. Rechtsfreisinnige sind konsterniert. Der rechte Rand der FDP, also wenn Sie sich heute für die Unabhängigkeit der Schweiz einsetzen, wenn Sie sich nicht der EU unterwerfen wollen, dann sind Sie am rechten Rand. Für die linken Medien. Ist auch völlig verrückt da die Wortwahl. Der rechte Rand, also Tagesanzeiger, ist ja kein Wunder, hadert mit dem deutlichen Ja der EU, der Partei zum EU-Vertragspaket. Das ist ein Thema, übrigens auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Da lesen wir ein Interview mit dem FDP-Parteipräsidenten von Zürich. Und zwar ist das Filippo Leutenegger, die bekannte Persönlichkeit, auch Stadtrat in der städtischen Regierung. Zitat: Das Ja der FDP zu den EU-Verträgen hat uns bisher ein paar Dutzend Austritte eingebracht. Und die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt natürlich auf die Mittepartei. Das ist jetzt interessant. Die Mittepartei, die frühere CVP, einst standfeste Verfechterin des Föderalismus, des Kantönligeistes, der kantonalen Eigenständigkeit, des Machtbewusstseins unserer Gebietskörperschaften, die ja entmachtet werden sollen. Jetzt auch nach dem Votum der Freisinnigen, hier wird das Ständemeer ausgehebelt, also diese EU-Verträge sollen vors Volk kommen. Die Politik hat bereits die Fahnen gestrichen und kapituliert, mit Ausnahme der SVP. Und die Freisinnigen, es hätte halt auch irgendwo, sagen wir mal, demokratisch aussehen sollen, wollten ja einige da der Euroturbos, dass man wenigstens dieses Geschäft auch den Kantonen vorlegt. Das hätte natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung erhöht. Aber die Freisinnigen, vor allem auch die französischsprachigen aus der Westschweiz, Freisinnigen haben hier ihr Veto eingelegt. Kein Stände mehr. Die FDP hier auf Zentralismus. Kurs gewissermaßen. Und das wäre jetzt eigentlich die Chance für die Mittepartei. Dort lesen wir allerdings heute Morgen in den Zeitungen in der Ständemehr-Frage, kneift die Partei noch, jetzt kippt auch die Mitte Richtung EU-Deal. Gut möglich, dass da mit den fuchsigen Schachspielern, unter anderem Gerhard Pfister, dem ehemaligen Parteipräsidenten, der etwas zerknirscht ist, weil man ihm da nicht den roten Teppich ausgerollt hat in Richtung Bundesrat. Aber trotzdem, der schlaue Taktiker könnte da vielleicht seine Partei zu einem Ja zu den Unterwerfungsverträgen bewegen, aber gleichzeitig auch zu einem Ja zum Ständemehr. Und wenn das die CVP, heute Mittepartei, machte, dann würde das vielleicht zu gewissen Verwerfungen und Verschiebungen in der erweiterten Mitte führen. Die FDP mit ihrem Entscheid jetzt auf linksliberalem Kurs, ganz klar, wie in den 90er Jahren, auf EU-Turbo-Kurs, auf Michel-Kurs sozusagen, Simon Michel, da der sehr in Interessen seiner eigenen Firma beschränkt meines Erachtens die Situation überblickende, eben nach Eigeninteressen vorgehende FDPler, der hier gewissermaßen zum Wortführer aufstieg. Weniger zum Wortführer als zu dem Verkörperer dieses Ist-Zustandes eines schweizvergessenen EU-gläubigen Freisinns. Da sind die Mitte-Leute vielleicht auch noch dafür zu haben, aber eben jetzt mit der Ständemehrfrage könnte man sich entsprechend abheben, dass dann vielleicht bei den nächsten Wahlen ein paar mehr Stimmen abfallen für die Mittepartei. Persönlich finde ich diese Prozentrechnungen nicht so ergiebig, das ist nicht der entscheidende Punkt, aber für diese Parteien ist das wichtig und wenn sich da etwas verschiebt, könnte natürlich auch die FDP ihren zweiten Bundesratssitz endgültig verlieren. Also das sind schon einschneidende Entwicklungen, die wir da sehen. Schweizer Exporte im September wieder gewachsen, nominal um 3,4%, auch gegenüber den USA, das ist interessant, die Resilienz, die Widerstandskraft der schweizerischen Exportwirtschaft. Dann Hartmut Attenhofer tritt aus der SP aus, das sozialdemokratische Urgestein, so wird er zeitungsübergreifend genannt, ehemaliger Zürcher Statthalter und Kantonsratspräsident. Die Mitgliedschaft sei für ihn unerträglich geworden. Zitat, wo die Sitten zerfallen, bröckelt das Fundament. Dabei, da will ich nicht dabei sein. Gaza, Gender, törichtes Geld verteilen, das sind die wesentlichen Punkte. Die Sozialpolitik, wie er sie verstehe, sei das nicht, sagt Hartmut Attenhofer. Das hat auch große Aufmerksamkeit gefunden in unseren Zeitungen. Die Schweiz darf nicht zum Spielball der Großmächte werden. Die Neue Zürcher Zeitung, ich verfolge das immer ein bisschen, weil diese Zeitung einflussreich ist in der Schweizer Verwaltung, auch immer ein Sprachrohr ist dieser Mainstream-Befindlichkeiten im Bundeshaus. Und da ist jetzt viel auch von Geopolitik, von Sicherheitspolitik die Rede. Aber ein Wort, das entscheidend ist für die Sicherheit der Schweiz, fällt natürlich überhaupt nie. Das ist das Wort der schweizerischen Neutralität. Und das ist das Entscheidende. Alles andere ist nachgelagert, wie eben auch hier aufs Nebensächliche fokussiert wird. Die Schweiz müsse ihre Resilienz stärken, indem sie kritische Infrastrukturen schützt, Lieferketten diversifiziert und Abwehrmechanismen ausbaut. Ist ja nicht falsch. Aber wesentlich ist die Neutralität. Das ist der big snorting elephant in the middle of the room. Und wissen Sie, warum man sich so schwer tut mit der Neutralität? Weil man sich eben auch in der Schweiz, in der Politik, in den Medien verrannt hat in einen geopolitischen Moralismus, einen Verteufelungsmoralismus gegen den Russen. Ja, es spielt doch keine Rolle, ob uns die russische Staatsform nicht passt und der Präsident Putin. Ungeachtet all dessen dürfen wir unsere Neutralität nicht preisgeben, dürfen wir uns nicht von den Emotionen in einen Abgrund, in einen EU-Abgrund hineinreißen lassen. Die Amerikaner machen es schlauer. Schauen wir über den Ozean hinweg, schauen wir weltoffen über die europäische Kontinentalscholle hinaus. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Start in diesen Mittwoch. Wir haben noch eine halbe Woche vor uns. Da gibt's ja noch einiges zu tun und zu erledigen, auch zu erleben. Bis gleich.